Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit einem Gast, der den Spitzensport nicht nur gelebt, sondern auch über Jahre geprägt hat. Sebastian Eisenhut alias der Eisenwascht. Ehemaliger Spitzensportler, langjähriger DSV-Trainer im Langlauf, an der Seite von Peter Schlickenrieder im Weltcup auch und heute Gründer der Sportmeisterei. Mit ihm sprechen wir über seine Reise vom Sportler zum Trainer, vom Verband in die Selbstständigkeit und darüber, wie er Sport, Gesundheit und Nachhaltigkeit verbindet. Ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Verstoffwechselt. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, weißt, ich freue mich brutal, dass du heute da bist. Also, ist eine richtige Freude.
Ja, mich freut es auch. Schön, dass es endlich klappt und dass wir ja.
Ja, stimmt, wir haben ab und zu ein bisschen verschieben müssen, gell?
Genau, es sind verschiedene Gründe, aber ja. Schön, aber dass wir jetzt da sind.
Auf alle Fälle. Was lange währt, wird endlich gut, oder?
Genau.
Ja. Du warst die erste Frage immer im Podcast, wie geht's dann heute?
Ja, gut geht's mir. Also, ja, schönes Wetter, schöne Zeit. Und wir treffen uns, also alles, mir geht's gut. Und dir?
Auch gut. Hast du ein bisschen einen Muskelkater vom Sonntag?
Ja, ein bisschen, aber es wird schon wieder langsam.
Ja, ich habe gehört oder gesehen, Instagram hat es verraten, du hast einen Triathlon gemacht, gell?
Ja, am Sonntag in Tiersee. Mache ich mittlerweile wieder öfter und ja, es macht einfach Spaß. Also ich mache das völlig unambitioniert, einfach mit Spaß. Und ja, und den habe ich gehabt. Deswegen ist auch der Muskelkater nicht so schlimm.
Aber wäre dann mit Spaß weniger schlimm?
Ja, dann kann man besser aushalten, weil es halt Spaß gemacht hat.
Deswegen, ja, sehr gut.
Genau, das Wichtigste. Cool. Ja.
Du warst, die kennen die Leute wahrscheinlich über mehrere Seiten, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Ein paar werden die schon im Fernsehen gesehen haben. Ein paar wahrscheinlich nur aus deiner Leistungssportzeit.
Ja.
Aber ich darf jetzt einmal so ein bisschen Step für Step durchgehen, was mich brutal interessiert. Ja. Wie bist denn du überhaupt zum Sport eigentlich gekommen und gerade so zum Wintersport eigentlich?
Ja, ich mache schon ewig Sport. Das Langlaufen habe ich gelernt, das erste Mal mit, ich glaube, 5. Mhm. Also schon sehr lang her mittlerweile. Und es hat mich immer schon fasziniert, einfach sich zu bewegen. Ich war als Kind immer sehr unausgelastet, wenn ich nicht bewegt worden bin oder mich nicht bewegt habe. Ich habe dann erst Fußball gespielt und ja, irgendwie hat mir das so schon immer Spaß gemacht, einfach zum Laufen und vielleicht ein bisschen da so sei Ruhe zu haben, wenn man einfach sich bewegen kann und loslaufen. Das hat mich immer fasziniert und dann auch übers Fernsehen. Ich glaube, Olympische Spiele 2002 in Salt Lake City, ich glaube, das habe ich schon ganz viel verfolgt. Natürlich weiß ich da nicht mehr so viel, weil da war jetzt auch noch nicht so alt, aber das hat mich halt ja fasziniert. Und so bin ich dann eigentlich über den Skiclub Schliersee zum Langlaufen gekommen, habe es mal probiert. War dann da schon halt eine coole Gruppe, da ist man heute noch befreundet über die lange Zeit und das, ja, dann bin ich dabei geblieben und dann ist halt immer, hat sich halt so gesteigert, ganz klassisch von Regionalrennen bis dann, ja, halt immer mehr und immer größer waren es. So bin ich da dazugekommen.
Was hat denn dir die Zeit damals, du hast ja gerade Skiclub Schliersee angesprochen, du jetzt auf die Langlaufski, ich war damals ja eher auf die Alpinski unterwegs und ich habe das oft schon erzählt, mir hat das brutal viel gebracht damals, so der Zusammenhalt im Team, aber auch die Trainer, auch, die man gehabt hat. War das für dich ähnlich, dass dir das brutal viel gebracht hat in deiner Entwicklungsphase dann auch als eben dann auch als Profiathlet und dann jetzt auch für die zukünftige Reise?
Ja, das waren so die Ursprünge. Also man spricht heute noch drüber oder auch beim Skiclub, jetzt war gerade wieder vom Skiclub Schliersee am Wochenende das Voidfest, da trifft man immer noch die gleichen, auch die Trainer noch und ja, die kennen nur seit man Kind ist und das sind, sind Freundschaften mittlerweile. Und das hat mich auch brutal viel gebracht. Aber ich finde da, man merkt es erst immer, wenn so Zeiten vorbei sind, was einem das gegeben hat. Also wie man, als man 10, 12 Jahre alt war, da war das halt als selbstverständlich, was man im Nachhinein betrachtet sieht, dass es gar nicht selbstverständlich ist, wie man manche andere Sachen sieht einfach, ja.
Weißt du, mir das oft so geht, wenn ich mir, wir waren ja dann ganz oft irgendwie unterwegs auf dem Gletscher und sowas und du musst ja schon irgendwie lernen, relativ früh selbstständig zu sein.
Ja.
Und das denke ich mir heute ganz oft, dass das echt ein Geschenk ist, wenn du das lernen darfst, auch so früher schon.
Ja. Ja, du bist ja schon mit 13 oder mit 12, 13, 14 Jahren wochenlang, sag ich jetzt mal, ohne Eltern unterwegs und musst jetzt schauen, dass du selber klarkommst. Mhm. Und das ist damals auch für einen selbstverständlich und merkt meist später, dass das eigentlich krass ist, was man da mitgenommen hat an Selbstständigkeit. Also, Eigenständigkeit.
Ich finde es ja cool, weil ich weiß heute nur, wenn man Ski wachst.
Ja, genau, so Sachen, ja. Das verlernt man nicht.
Nein, das verlernt man nicht, tatsächlich. Ja. Das ist wie Radlfahren.
Ja, genau.
Du, was anderes. Jetzt hast ja du einen Spitznamen, der Eisenwascht. Ja. Den hört man immer mal so. Also wenn ich jetzt aus bayerischer Bur drauf schaue, ist es für mich jetzt nicht verwunderlich, wenn man jetzt Sebastian Eisenhut, weil da kann man jetzt so ein guter Eisenwasch, das passt. Gibt es da noch andere Hintergründe? Warst du so ein eisenharter, borniger Trainingskollege oder?
Nein. Das ist eigentlich entstanden, auch schon damals mit 15, 16, so lange habe ich den Namen schon, hat einfach ein Papa von einem Langlaufspätzl hat halt der Eisenwascht, so gesagt, halt aus meinem Nachnamen Eisenhut und Vorname. Das ist eigentlich so zufällig, war das mal so eine Aussage. Und das ist einfach, das blieb das halt.
Ja. Ich hab mir gedacht, da muss ich jetzt unbedingt nachfragen, weil ich kenne einen Frechbäder, der hat eine eigene Security-Firma in Dates und der hat zu dem sagen sie auch immer der Eisenbäder. Aber grundsätzlich deswegen, weil er so viel Eisen im Gesicht hat. Und weil er wahrscheinlich so hart ist, das kann schon durchaus sein. Deswegen haben wir gedacht, du bist so ein brutaler Trainingskollege jetzt. Oder so ein Schleifer als Trainer. Nein,
das ist schon vorher entstanden, das gibt es schon lange. Passt aber eigentlich ganz gut, finde ich.
Ja. Ja, super. Deswegen habe ich mir gedacht, da musst du unbedingt einmal nachfragen. Ja, genau, du hast das ja so erklärt vorher, gell, dass der Weg dann so über den Skiclub Schliersee. Du hast immer mehr Sport gemacht irgendwie und dann wurde es ja relativ schnell ziemlich professionell. Wie ist dir die Zeit so in Erinnerung geblieben?
Naja, du willst natürlich immer mehr und immer mehr, wenn du jung und motiviert bist. Also eigentlich ist eine schöne Zeit und natürlich mit ganz viel Aufwand verbunden, aber das kriegt man da auch nicht so mit, finde ich. Das weiß man erst später. Also ich war dann auch relativ schnell in Ruppolding beim Biathlon dann, das ist jetzt schon ein bisschen später, aber da ist man 3-4 Mal die Woche nach Ruppolding gefahren worden, also von den Eltern. Das ist auch von Eltern eine krasse was soll ich sagen, Leistung oder Unterstützung einfach. Und ja, Schule war immer nur so ein Anhängsel am Bein, das man machen hat müssen. Das ist eigentlich nur im Sport gegangen. Ja, das ist also eigentlich auch eine schöne Zeit. Gerade so in der Jugend, da hat man auch noch Freunde und in jedem Abschnitt nimmst du die mit, die Leute, und das verbindet irgendwie auch, wenn man nicht mehr so viel miteinander zum Tor hat. Also, schöne Zeit und klar, da geht dann schon irgendwann so Leistungsdruck los. Das sind aber auch, also wenn man in dem Alter ist, also habe ich das auch schon als Druck empfunden, hat man auch schon immer da schwader damit umzugehen. Aber ich habe es einfach so cool gefunden, es hat einfach so Spaß gemacht, das zu machen. Aber jetzt halt wieder im Nachhinein betrachtet, nimmst du den Druck, also das ist, ich erinnere mich nur noch an andere Sachen, nicht an so Drucksituationen, was ich sage.
Die sind dann eher währenddessen da gewesen, oder?
Ja, da geht es oft nur um Leistung einfach und schon ganz früher. Ich glaube, es ändert sich jetzt halt auch mit der Zeit, dass man immer ganz so früher so viel Druck auf junge Leute ausübt, weil das oft der Druck nicht ausgehalten wird einfach.
Ja, und ich finde es ja gerade in der Entwicklungsphase, ich habe das bei mir selber auch gemerkt, ist damals beim Skifahren, sind wir jetzt ausgesiebt worden, so Richtung C-Kader irgendwie mit 15, 16 oder sowas. Und wenn ich mir denke, wann ich so meinen ersten großen Entwicklungssprung gemacht habe, irgendwie vom Jugendlichen hin mal, dass du so ein bisschen männlicher geworden bist, also auch von der Kraftentwicklung, aber auch von der Birne her, also dass du mir wirklich sagst, okay, du kannst klare Gedanken fassen, das ist halt irgendwann einmal so mit 18, 19, 20 langsam passiert. Ja. Und da habe ich es ganz spannend gefunden, weil damals hat Österreich das komplett anders gemacht. Also wir sind da FIS-Rennen gefahren zum Beispiel, und bei uns waren quasi lauter 14 irgendwie bis 17-Jährige dabei. Und bei den Österreichern waren die teilweise bis 20, 21 oder sowas. Und dann sind die teilweise, haben sie vielleicht schon mal Weltcup-Einsätze gehabt, dann sind sie wieder zurück zum Pfisterer und sonst irgendwas. Aber die sind da viel länger hingeführt worden. Das war damals, finde ich, schon sehr, sehr spannend zum Sehen. Wenn du eben, wenn du merkst auch als junger Bursch oder junges Mädel, du hast mehrere Möglichkeiten. Also du kannst da auch die Zeit geben, um sinnvoll und nachhaltig aufzubauen. Ja. Das, glaube ich, ist schon was, was sinnhaftig ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass man es früher teilweise noch nicht so gewusst hat. Mhm. Oder ja, das halt so traditionell einfach alles war. Und da ändern sich jetzt die Zeiten. Also heutzutage funktioniert das nicht mehr. Oder man schaut immer jetzt halt als Langläufer nach Norwegen. Mhm. Die sind ja die führende Nation. Man kann das nicht immer ganz mit Deutschland oder Mitteleuropa vergleichen, weil einfach Langlauf da die Nationalsportart schlechthin ist. Du kannst mit Fußball bei uns vergleichen. Mhm. Aber da gibt es in jungen Jahren keinen Leistungsdruck. Die gehen schon im Kindergarten zum Langlaufen einfach machen. Da gibt es ja Wettkämpfe, aber gibt es halt einfach keine Zeitnahme. Und da sind die Langläufer machen dann Parcours auf Ski, kann man sagen, und lernen da spielerisch einfach den Langläufer zu werden und mit Ski umzugehen. Und sehen die so als, wenn der Wettkampf ist, nicht als Druck, sondern als Challenge. Mhm. Also die schaffen das ganz gut. Und ja.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt halt einen Schmarrn mal gehört habe, aber die legen, glaube ich, viel mehr Wert auf Technik, kann das sein?
Die legen halt nicht, bei uns hat man früher, macht man teilweise halt immer noch, weil es einfach so, ja, das Sportsystem allgemein nicht anders hergibt. Die legen viel Wert einfach auf Spaß. Mhm. Und dadurch erlernt man die Technik eigentlich von der Lore. Mhm. Jetzt, wenn du ganz viel Slalomläufe oder bergab einen Skihang mit den Ski runterfährst, mhm, dann lernst du schon, wie du richtig laufen musst, weil sonst schmeißt du halt immer wieder.
Ja, klar.
Und somit verinnerlichst du das halt. Das ist halt ein anderes Techniktraining.
Ja.
Wie wenn man jetzt sagt, hey, Fuß weiter vor, Arm weiter zurück oder was
auch immer. Was ja als junger Mensch echt keinen Spaß macht.
Genau, richtig.
Also macht als Erwachsener schon keinen Spaß.
Oder? Genau, ja.
Aber, ja. Ja, dann, also du warst ja dann eine Zeit lang auch wirklich gut unterwegs. Wie hat sich das für dich, oder wie, wann ist das für dich der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, du schau her, aktiv Sport machen, schön und gut, aber irgendwie juckt es mich mehr der zum Seil, der die Athleten ausbildet, also dass du mehr in die Trainerrichtung gehst.
Ja, also ich habe mich immer schon ganz früh mit Training selber befasst, auch nur als Sportler, da war ja noch relativ jung, da hat man dann ja viele Sachen ausprobiert, die man gehört hat, gesehen hat, und dann gesagt, das muss man auch machen. Und das hat mich damals schon irgendwie ja fasziniert, ja auch dem Sport ja treu zu bleiben, sage ich jetzt mal. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja gut, das reicht nicht ganz. Beziehungsweise, also ich bin auch so ein Typ, das muss schon immer was verändern oder es muss weitergehen. Mhm. Also es muss sich jetzt nicht was zum Negativen verändern, aber es muss sich schon was entwickeln einfach. Und damals war im Biathlon so eine Zeit, da war die Weltcup-Mannschaft und die zweite Mannschaft waren richtig erfolgreich. Und es hat einfach auch wenig Chancen gegeben, dass man sich da reinentwickelt. Und ich habe nie gewusst, ob ich es vielleicht nochmal schaffen konnte, aber die Zeichen waren jetzt nicht so drauf, dass ich sage, ja, ich werde jetzt der nächste Weltmeister werden, überhaupt nicht. Und dann habe ich mir irgendwann für mich gedacht, ja gut, also ich will jetzt nicht die nächsten 10 Jahre nur das Gleiche machen und mich jetzt ja versuche irgendwie zu qualifizieren. Es muss jetzt weitergehen. Und dann muss ich auch sagen, was bei mir oft ist, wenn ich was beende, weiß ich noch nicht unbedingt, was als nächstes kommt. Mhm. Und das hat sich dann, das Trainer sei, das war dann auch mehr so Glück und ich bin dann da so reingewachsen. Mhm. Und habe eigentlich direkt, als ich aufgehört habe mit dem Sport, so angefangen als ja, nebenberuflich war in der Woche Training zu machen. So, das war dann der Start als Trainer.
Was hast du dann beruflich noch gemacht? Als du gesagt hast, nebenberuflich?
Ja, also ich war ja als Sportler bei der Bundeswehr und habe dann einfach, da gibt es ja, wenn du dann ausscheidest, einen Berufsförderungsdienst und da musst du oder darfst du eine Ausbildung machen, also was du halt willst, das wird vom Staat oder von der Bundeswehr unterstützt. Und ich habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Gesundheitstrainer, also eigentlich so Fitnessstudio-Schiene, was mir auch ja, Spaß gemacht hat und man hat da brutal viel gelernt, auch wenn man, ich war da auch noch relativ jung, ich glaube so 22 Jahre alt, Aber wenn man eben mit Leuten umgeht, die wohl jetzt nicht aus dem Sport sind. Also das hat mich da erstmal, ja, oh, okay.
Das ist was anderes,
also, genau, also da habe ich jetzt halt sportfachlich, da die sagen, nicht viel gelernt, aber eben, wenn man mit Leitung geht, wie man, ja, wie es einfach ist, wenn du nicht im Leistungssport bist, sondern im Fitnesssport oder im, ist auch nicht Breitensport, aber wird du halt, ja, da wird der Geld mit Sport verdient. Mhm. Das habe ich da hauptsächlich mitgenommen. Mhm. Und habe aber immer schon Trainer gemacht und habe nicht halt da in dem Alter jede freie Minute dazu verwendet, Trainer zu sein.
Cool. Ja. Das ist auch relativ selten, gell? Also ich finde das brutal schön, wenn aktive Athleten dann aus dem Sport rausgehen und sagen, okay, also dass die das der Trainingsaufbau und so weiter interessiert, aber auch, ich glaube, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dieses Zwischenmenschliche ist ja gerade für einen Trainer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Verständnis für seine Athleten aufzubauen, dass du mit dem dann auch individuell arbeiten kannst und sowas. Wie ist dann weitergegangen? Du hast angefangen, so ein bisschen eine zum Schnuppern. War das damals noch im Biathlon oder dann schon im Langlauf? Nein,
also als Trainer war ich direkt im Langlauf. Das hat sich einfach da ja halt durch Zufälle so ergeben. Da ist gerade jemand aufgehört, da war die Stelle frei und dann war ich sofort im Langlauf. Mhm. Und ja, mein damals, wenn man gerade als Athlet wo aufhört, wo man eigentlich schon erfolgreich sein wollte, aber es nicht so geklappt hat, ist man so, wenn man jung ist, halt auch noch ein bisschen vielleicht enttäuscht oder ein bisschen, also da war der Abstand ganz gut, dass man woanders wieder in ein neues System einsteigt, das, wo man jetzt jahrelang nicht mehr gesehen hat. Also es war eigentlich durch Zufall genau das Richtige, glaube ich. Und ja, dann, also ich habe immer einmal in der Woche Training gemacht, war da eben im Fitnessstudio in Degens, bei Medios, habe die Ausbildung angefangen. Und dann ist das ja mit immer mehr geworden mit Trainer, bis ich dann die Ausbildung habe ich dann so verändert, dass ich das zum Schluss dann in Garmisch fertig gemacht habe und da einfach nur mehr Trainer habe sein können. Mhm. So hat sich das dann entwickelt und gut, die Ausbildung hat 2 Jahre gedauert und danach war ich fest als Trainer Vollzeit unterwegs bis letztes Jahr.
Mhm. Genau, es war dann echt eine lange Zeit. Das hat sich ja dann so aufgespielt, also du warst ja als Trainer dann auch echt erfolgreich. Soweit ich das jetzt alles mitgekriegt habe, auch die rechte Hand vom Schlickenröderbäder fürs Langlauf-Team auch. Da, ich habe es ganz lustig bei der Recherche bei dir auf der Webseite ein bisschen rumgeschaut. Da ist auch ein Beutel drin, wo es die irgendwo was auch, das ARD oder ZDF, wo es die im Interview gehabt haben. Aber was war für dich jetzt so das Wichtigste in dem, oder was hast das Größte, was du gelernt hast jetzt bei dem Trainer sei, dem, was ist das Wichtigste für einen Athleten? Wenn du in dem Bereich, in dem du jetzt gerade zum Schluss unterwegs warst, wo es ja wirklich um viel Druck geht, du hast den medialen Druck, dann hast große Wettkämpfe, große Ereignisse, was ist die größte Kunst, die du als Trainer dann beherrschen musst?
Ja, das ist echt schwierig und es dauert eine Zeit lang, bis du das so raus hast. Weil es geht nur um Druck oder eigentlich geht es ja nur um Leistung. Du hast als Trainer Erwartungshaltungen, die du erfüllen musst von deinen Chefs oder einfach von als Systemvorgabe. Und der Sportler steht aber noch viel mehr unter Druck wie du. Mhm. Also gerade weil er noch jünger ist, wenn man sich selber zurückerinnert, wo man also ich war da jetzt im U23-Bereich am Ende, eigentlich so das Entscheidende, ob du jetzt halt im Weltcup wärst und ganz nach vorne schaffst oder halt nicht. Und da verlierst du ganz viel Sportler. Also, weil ja, je älter man wird, desto mehr steigen halt aus oder schaffen es nieder. Und ja, das Wichtigste ist einfach, dass man den Druck so gut wie möglich wegnimmt und auch trotzdem einen Spaß vermittelt und ja auch vermittelt, hey, wenn es nicht weitergeht, ist es nicht schlimm, du bist ein guter Mensch. Also um das geht es ganz viel ums Menschliche. Mhm. Das war es eigentlich oft. Ja, das kann man nirgendwo irgendwie nachlesen. Es geht immer nur um Trainingsstunden, um Umfänge, um Intensitäten und um Ergebnisse. Aber so das Menschliche, das ist aus meiner Sicht oder für mich persönlich so das Wichtigste, dass ein junger Sportler mitkriegt, hey, er ist ein guter Mensch, egal ob er jetzt halt am nächsten Tag gewinnt oder meinetwegen letzter wird. Mhm. Und das ist ja extrem wichtig, weil so als junger Mensch, man sieht sich als guter Mensch, wenn man gut ist, und als schlechter Mensch, wenn man schlechte Leistung bringt. Und das hat aber eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Und das zum Vermitteln, ja, das ist fast jetzt also nach im, nachträglich betrachtet echt ja fast das Wichtigste, finde ich. Und wenn man das eben vermitteln kann, dann, oder wenn man das schafft und wenn das ankommt, dann haben wir die Sportler Spaß dabei und sie werden immer dem Sport verbunden bleiben. Mhm. Also wenn du jemanden hast, den, der, sag ich mal, rausgeekelt worden ist, weil einfach nicht das Mensch angeschaut worden ist, der hat dann auch die Schnauze voll und macht nie wieder was mit Sport oder Leistungssport. Mhm. Ja.
Es ist spannend, dass du das sagst, weil, also die Erfahrung habe ich selber machen müssen oder dürfen. Je mehr Gaudi ich gehabt habe, und da war es jetzt gar nicht einmal abhängig davon, wie gerade mein Trainingszustand war, aber je besser es mir gegangen ist und je mehr Spaß ich gehabt habe, umso besser waren die Ergebnisse. Ja. Und das wird, glaube ich, echt brutal unterschätzt. Aber das ist halt ein Thema, da musst du dich halt echt mit Menschen auseinandersetzen und das ist halt dann brutal viel Arbeit.
Ja, viel Arbeit, viel Toleranz und viel in jemand hineinversetzen müssen. Und es ist ja nicht, ja, das ist ja nicht überall okay, sage ich, dass es um Menschen geht, sondern es geht oft nur einfach um Leistung und wir brauchen Nachwuchs, die müssen wieder die Leistungen bringen, wie die, wo es gerade bringen und hey, schaut mal, dass da was nachkommt, so ist halt die, und da musst du echt ja schon fast so Kämpfe führen oder es auch erstmal selber kapieren, hey, es geht um Menschen und nicht, du musst jetzt so Leistung generieren. Und Leistung kommt halt meistens dann von der Lore, so wie du gerade gesagt hast, und nicht mit Gewalt.
Und das ist, also wie gesagt, ich muss echt einen Hut ziehen vor euch. Ich meine, jetzt kenne ich ja einige, die da im Verband aktiv noch sind oder waren. Weil, wie du es gerade gesagt hast, diese Kämpfe führen, das ist, ist glaube ich, echt oft ein Spagat zwischen, du weißt eigentlich, was der Athlet braucht, du kriegst aber Vorgaben gesetzt. Klar, der Verband irgendwo, ich meine, der ist ja auch da, dass er irgendwie Athleten generiert, die halt Leistung bringen können. Nur das, glaube ich, ist vor allem, glaube ich, jetzt auch in Deutschland noch nicht ganz angekommen, dass halt zum Leisten mehrer gehört als nur Training. Und gerade diese Ganzheitlichkeit, der den Athleten dann gut werden lässt. Das finde ich ganz, ganz spannend und das deswegen hat es mich also brutal interessiert, wie du das Ganze siehst. Wie bist jetzt du, wenn sie auf große Ereignissen wart? Wie bist jetzt du da mit den Athleten umgegangen? Weil ich meine, dass vom Verband werden irgendwie Erwartungen gesetzt, dann hast du auf einmal viel mehr Medien aufkommen, wie es sonst normal beim Weltcup ist. Und dann stehen viele von den Athleten ja oft das erste Mal da und werden so ein bisschen der Schlang. Wie habt ihr das hingekriegt, dass die so ein bisschen aus der Schusslinie genommen habt?
Ja, man muss einfach versuchen, dass man das als so normal wie möglich betrachtet, das Ganze. Und dass man auch nichts, oft wird dann gemeint, ja, man muss was Besonderes machen. Mhm. Was weiß ich, sei es ein besonderes Hotel aussuchen oder irgendwas halt anders machen. Und da verliert man halt den Fokus oder den Fokus auf sich selber. Also das, wenn du bei dir bist, wenn alles ist wie immer, dann schaffst du es am besten, jetzt Medien auszublenden oder Erwartungshaltungen, dann kommst du da gar nicht so, wärst du gar nicht so damit konfrontiert oder du kannst damit leichter umgehen. Also ja, das ist schon das irgendwie, also ja, jetzt aus der Erfahrung heraus das Wichtigste, dass das einfach alles normal ist. Und nicht, dass man nur extra Motivationsrede gehalten wird oder nur mal gesagt, hey, morgen geht es um alles. Die Sportler sind schon selber motiviert und
das wissen selber ganz gut.
Und eher schon nervös und gestresst. Ja. Das ist aber so die Kunst, dass man sich da dann im richtigen Moment als Trainer halt rausnimmt und einfach die Dinge laufen lässt. Mhm. Obwohl man ja eigentlich immer helfen mag und sagen will, hey, also bestmöglich unterstützen, dass die beste Leistung rauskommt. Aber das geht halt oft dann ja noch hinten los. Das
gut, aber am Ende ist ja, glaube ich, dann eh der Punkt, weil, also am Großereignis selber bist du ja dann eher da, um Dynamiken zu beobachten, oder? Und zu sagen, okay, wenn du jetzt merkst, hey, einer, der steigert sich jetzt voll rein, dass du ihn eher mal rausnimmst, dass sagst du, das schnaufst du mal durch. Weil die Arbeit ist ja schon längst gemacht, eigentlich, bis dahin. Also das heißt, da kannst du ja jetzt eigentlich nur noch zu viel machen, im Endeffekt. Ne?
Und da muss man da versuchen, da will halt dann jeder mitmischen, auch jetzt halt als Trainer, Funktionär, dass man da einfach alles so normal wie möglich hat und die Leute eigentlich abschirmt oder versucht, was natürlich in der heutigen Zeit mit Handys und Social Media und Internet anrufen. Wir waren mal in Kanada zu einer Junioren- oder 23 WM. Selbst da mit Zeitverschiebung hat es da halt ja immer, ich sage jetzt mal, Berater von außen gegeben, die wo halt dann da mitgemischt haben und alles durcheinander gewürfelt haben. Oder man dann erst im Nachhinein merkt, hey, ah, deswegen war jetzt der so oder so drauf, weil er da von außen noch Druck gekriegt hat. Und ja, das ist die Kunst, dass man das halt so gut wie möglich abschirmt.
Ja. Ich finde ich brutal spannend. Also als Trainer hast du ja brutal viele Aufgaben im Endeffekt, die da gleichzeitig auf einen einkommen. Und dann geht es ja nicht mehr nur um die körperliche Leistung, sondern da geht es ja wirklich dann darum, dass du am Tag X halt ja, den Athleten so weit betreut hast, dass er alle seine Sinn beieinander hat und einfach in Anführungsstrichen nur das abliefern kann, was er im Körper hat, gell?
Ja. Also tun ist einfach.
Ja, eigentlich ist es so einfach.
Eigentlich ist es einfach, ja. Eigentlich. Also, eigentlich, ja.
Ja, und dann war es aber trotzdem so, dass du gesagt hast, du Trainer da sein, schön und gut, aber im Verband für die jetzt hat irgendwo Ende gewesen.
Ja.
Hast du, als du das entschieden hast, schon gewusst, was du danach machst? Weil du hast ja gerade gesagt, dass das manchmal aus der meiner Sache irgendwie beendet und dann hast du erst geschaut, was du machst.
Ja, war also... Genau, seit einem Jahr bin ich jetzt nicht mehr beim Verband. Mhm. War gleich, ich habe da davor noch nicht gewusst, was ich danach machen will. Es war einfach so, dass die Zeit für mich im Verband ja zu Ende war. Ich war ein bisschen ausgebrannt, so wie ich vorher schon gesagt habe, durch endlose Diskussionen. Wenn Sachen mal entschieden waren, hat man es noch sehr oft nachdiskutiert. Das hat einfach ja ausgelaugt.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, nein, also ich kann jetzt da nicht mehr weitermachen, weil sonst kriege ich ja gesundheitliche Probleme. Merkt man erst im Nachhinein, immer so ein halbes Jahr später war, ja, dass eigentlich einem da nicht gut gegangen ist gesundheitlich. Und deswegen habe ich da, glaube ich, noch halt so rechtzeitig gesagt, hey, das ist jetzt gerade momentan genug für mich.
Mhm.
Ich muss mich da rausnehmen und bin aber da nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern im Guten und jetzt immer wieder, die Türen stehen jederzeit offen, dass ich da wieder zurückkommen kann, was ich auch sehr schätze. Und das ist ja doch am Ende dann wie eine kleine Familie, nur halt im täglichen Business, ja, ist halt, vergisst man das oft einmal.
Mhm.
Also jetzt ich persönlich und wahrscheinlich auch andere zumindest so ist im Nachhinein betrachtet.
Ich glaube, das ist aber relativ normal im Leistungssport, gell? Das ist halt irgendwie, eben du hast halt, wenn du die Zeit mal hast zu reflektieren, dann fallen dir die Sachen auf. Aber also ich weiß jetzt aus meiner Erfahrung raus, ist halt Leistungssport einfach immer brutal schnelllebig.
Ja.
Und du rumpelst von einer Aufgabe zur anderen. Jetzt ist das ja als Athlet schon so. Aber jetzt als der die Verantwortung trägt, eben stehst du ja zwischen Athlet und Funktionär oder Verband.
Ja, genau.
Also du bist ja immer mit irgendwem im Austausch. Wenn die Athleten mal Sommerpause haben, bist ja du schon am Planen für die nächste Saison. Und dann ja noch nicht einmal für die nächste Saison, sondern wann auch immer dann schon wieder das große Ereignis kommt und dann und dann und dann managst du ja das ganze Jahr. Und dann ist ja eben, ich meine, bei euch auch ist eine brutal viel Reisezeit, die da drauf geht. Gell? Also ihr seid ja brutal viel auch unterwegs. Also es ist schon ein brutal intensives Leben dann.
Also ja, doch. Merkst aber erst, wie gesagt, danach, wenn du es mal nicht mehr so hast. Also ich glaube, der Rekord waren, wenn es ein Rekord ist, in Anführungszeichen, waren 160 Tage, die unterwegs war im Jahr. Und genau wie du gerade gesagt hast, du lebst eigentlich schon immer ein Jahr im Voraus. Also wenn jetzt der Großereignis vorbei ist, planst du eigentlich schon wieder das nächste, bist aber eigentlich zum Hier und Jetzt halt bei dem Großereignis oder bei dem, was danach kommt. Und du lebst zum einen halt voraus, aber eigentlich halt im Hier und Jetzt. Und also ja, langweilig wird es da sowieso nie. Und den Leistungssport, wie du gesagt hast, hört er nie auf.
Ja.
Egal, ob es jetzt Montag ist, Samstag, Sonntag, 6 in der Früh, 11 auf die Nacht. Das hört nie auf. Und das weiß halt, ja, am Ende geht es auch um Menschen, um Sportler. Am Ende geht es um Leistung. Und da vergisst man manchmal so das, halt das normale Leben. Oder auch wenn diskutiert wird, hey, wen können wir nur zu dem Wettkampf nominieren und wen können wir nicht mehr nominieren. Beziehungsweise man diskutiert immer über die, wo man halt nicht mehr nominieren kann. Und das ist halt immer jemand. Also es gibt eigentlich immer Diskussionen und die, da schreckt dann auch keiner zurück, wenn es Sonntag um 23 Uhr ist und der Nächste ruft wieder am Montag um 6 Uhr an. Also das ist halt einfach extrem intensiv und ja, man kann es sicher anders lösen, aber es ist, glaube ich, echt schwer und du brauchst halt auch dann ganz viel Vertrauen und das, wenn ja, der DSV ist ein riesiger Verband, gerade das Langlauf ist, er hat ganz viel Tradition einfach und da gibt es ja so viel, gibt so viele verschiedene Meinungen, dass das immer ja, ja krass bleibt, wie viele Diskussionen es da gibt und gegeben hat, ja.
Aber das ist ganz lustig, was du gerade gesagt hast, die haben mich da selber auch wieder entdeckt, weil wenn ich irgendwann mal Probleme gehabt habe, als ich noch aktiv war, und dann mal mein Physio, mein Osteo oder wann von die Ärzte angerufen habe, war es meistens Samstag auf die Nacht.
Ja, also, das sind ja die Wettkämpfe zum Beispiel.
Ja, ich weiß auch nicht. Also das war irgendwie, war das verhext. Meistens war das an die Christen und da hast du gedacht, scheiße, ich darfst du jetzt melden eigentlich oder mal nicht, aber gut, dann
Es ist ja manchmal wichtig, aber es hört halt nie auf. Das ist halt das, was dann das so, was so anstrengend ist. Mhm. Wenn das,
ja, eben, du arbeitest ja nicht nur mit einem Menschen.
Ja, genau, also ich war für die U20 und U23 Nationalmannschaft oder Kadersportler für ganz Deutschland verantwortlich. Und da gibt es ja dann Bayerischer Skiverband, Thüringer Skiverband, also aus ganz Deutschland kommt das da gebündelt zusammen. Und wie gesagt, es war immer jemand unzufrieden. Damit muss man auch erstmal lernen, umgeht zum Kinder. Aber das sind ja dann immer die, wo bei dir aufschlagen.
Die, die sagen, du machst das besonders gut, die kommen eher
selten. Ja, mit den guten Athleten oder mit denen, die halt immer dabei sind, mit denen hat man am wenigsten zum Tor in so einem Job.
Das stimmt,
also du bist eigentlich immer der Problemlöser oder der wo wieder die Wogen glätten muss. Ja.
Hier kommt die Werbung. Dein Stoffwechsel ist wie ein Motor. Läuft er sauber, hast du Energie, Fokus und Kraft. Läuft er nicht rund, spürst du Müdigkeit, Stress oder Leistungsabfall. In unserer Stoffwechselanalyse schauen wir uns genau an, wie dein Motor gerade läuft. Mit Gesundheitsfragebogen, Ernährungstagebuch und auf Wunsch mit einer Atemgasdiagnostik. So bekommst du Klarheit, wo du stehst und wie du deine Power wieder entfaltest. Jetzt Termin sichern unter m2h-stoffwechselzentrum.de. Werbung Ende. Ja, und dann hast du gesagt, okay, Verband, Schiebers, aber Servus. Und dann hast du irgendwann die Idee gehabt, dass du sagst, jetzt gründest du die Sportmeisterei.
Ja, ist auch, also gut, der Name Sportmeisterei ist auch eher so ein Zufall, wie das entstanden ist. Und ja, da, also ich habe in Köln, gibt es an der Sporthochschule Köln, ist vom DUSB die Trainerakademie. Da habe ich halt den Diplomtrainer, hast du es gemacht. Und da hat mir jemand dazu gesagt, ja, du machst einen Sportmeister, halt so als Ausbildung, wie ein Meister für Sport. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist die Sportmeisterei. Und dass ich mich selbstständig machen wollte, ist dann auch so im, ja, nachdem ich aus dem DSV raus war, habe ich halt überlegt, hey, was will ich denn machen? Will ich wieder in irgendeinem Fitnessstudio arbeiten oder will ich was anderes versuchen? Und dann ist es mehr und mehr entstanden, hey, was macht mir denn eigentlich Spaß? Ja, eigentlich macht mir Trainer sei voll Spaß. Und ja, wieso probiere ich es nicht mal dann selbstständig? Und dann habe ich so mit ein paar Bekannten angefangen, einfach Trainingsplan zu machen, weil ich eh gerade relativ halt, ja, Zeit gehabt habe mal. Und dann ist das auch so entstanden. Und irgendwann war dann ein Entschluss, ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Und seit Januar, versuche ich durchzustarten.
Ja, sehr gut. Ja, jetzt hast du die Sportmeisterei gegründet, aber was hast du im Endeffekt Idee oder Vision dahinter? Was ist für dich das, was du sagst, hey, ja, deswegen bin ich Trainer, deswegen möchte ich mit Leuten, jetzt ich sage mit dem freien Markt arbeiten?
Ja, einfach halt, erst einmal ist ja jeder Mensch ein Mensch, so wie wir vorher gehabt haben, ja, dass man den Mensch im Sportler sehen muss. Und mir macht es einfach Spaß, Menschen zu helfen oder den Spaß am Sport auch zu vermitteln. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich will jetzt einen Ötztaler Radmarathon fahren, du musst das und das und das trainieren. Und dann sage ich erstmal, hey, du musst auch Spaß haben. Und das Training, also es macht ja Spaß. Und einfach Menschen zum Helfen und das Wissen, was ich im Sport habe, weiterzugeben. Und einfach, ja, das mit Spaß zu vermitteln und sagen, hey, Sport, ja, ist die schönste Nebensache der Welt, das ist aber auch nicht alles. Du musst ja nur leben, also das, ja, so wie ihr das macht, das Ganzheitliche zum Singen. Und nicht, ja, ich vergleiche es in letzter Zeit immer, es gibt da mittlerweile auch ganz viele Trainings-Apps mit KI und so, die sagen, hey, du musst das und das und das trainieren, aber das macht der Sport nicht aus. Sport ist ja auch das Menschliche, wo ich sage, hey, die Geschichten, die du da erlebst gemeinsam, die erzählst du nur ewig und das will ich eigentlich auch damit vermitteln.
Schön.
Sportmeisterei, ja.
Ich finde das unglaublich schön, weil den Satz, wie ich den gelesen habe auf der Website, Sport ist die schönste Nebensache der Welt, da habe ich schmunzeln müssen, weil das, ich habe eine Zeit gehabt, wo es bei mir auch so war, dass ich alles im Sport untergeordnet habe. Und das geht eine Zeit lang gut und das war, also man lernt viel, aber, ja, aber schön ist das auch nicht. Ja. Also deswegen finde ich es total cool, dass man halt hergeht und sagt, du schau her, Sport, ja, aber wie passt es in dein Leben eigentlich? Nein, wer hockt denn da vor mir? Was tut denn der so im Alltag? Was arbeitet der? Und dann einmal hergehen und sagen, okay, wir passen das zusammen und so. Das finde ich unglaublich wertvoll, weil ich glaube, viel zu viel Leute machen sich mit Sport einfach auch kaputt.
Ja, habe ich auch schon jetzt öfter erlebt. Mhm. Und du kannst nicht, vielleicht geht es irgendwann wieder mit einer App oder was weiß ich, dass man sagt, hey, ich arbeite das und das und das und das und ich kann da und da nur trainieren und das schlaucht mich so und das schlaucht mich so, sondern das ist halt individuell bei jedem anders. Und jeder vertragt seine Arbeit anders, jeder braucht einen anderen Ausgleich zu seiner Arbeit. Manchmal ist der Sport, manchmal ist er gerade irgendwie nicht der Sport, sondern oder anderer Sport, Yoga oder so. Also du musst halt immer das Menschliche mit den Menschen reden, wie geht's einer, aber dann, was sind die Ziele? Natürlich, am Ende ist ja, trainieren muss man natürlich schon, damit man im Sport besser wird, aber das halt perfekt in den Alltag verpacken. Ja. Und das ist halt, da ist kein Mensch gleich. Ja. Und das ist halt das, was ich damit mit schaffen, wo ich einfach mit, ja, ich sage jetzt mal, ehrlicher Trainerarbeit und einfach mit durchs Zwischenmenschliche der Menschen zum Helfen. Ja.
Super. So. Jetzt hast du gesagt, seit Januar Vollgas-Sportmeisterei. Wie siehst du die Unterschiede so zwischen Verbandsarbeit und Selbstständigkeit?
Naja, der größte Unterschied, ganz einfach, ist, du bist halt der Unternehmer erst einmal. Du musst natürlich schauen, dass du davon leben kannst. Beim Verband oder wenn du angestellt bist, kriegst du jetzt Monat dein Gehalt. Wenn du nicht ganz viel Mist baust, wirst du auch nicht rausgeschmissen, hast du ein sicheres Einkommen. Das ist schon der größte Unterschied, an den ich mich erstmal gewohnt habe müssen. Oder du hast ja ganz viel Nebentätigkeiten. Also ich habe mir erstmal so vorgenommen, dass ich alles selber machen will, damit ich erstmal weiß, wie alles funktioniert. Also sei es Buchhaltung als Beispiel. Und damit, ja, da musst du neue Sachen lernen. Und die einfach damit viel auseinandersetzen. Und dann kommt eigentlich erst der eigentliche Job. Aber ich finde es halt ja wichtig, das auch mitzunehmen. Und ja, also das sind eigentlich so die größten Unterschiede. Und du hast natürlich andere Menschen, mit denen du arbeitest. Die sind jetzt nicht Profisportler, sondern du musst halt auf den Alltag wieder achten, was ich vorher gesagt habe. Du hast jetzt nicht das Training ist der Mittelpunkt, sondern einfach ja die Arbeit, Familie. Das ist so der sportliche Unterschied zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und dann ist es aber auch ganz spannend, wenn man ganz verschiedene Menschen trifft. Also ich habe jetzt bei mir Sportler, die das erste Mal 10 Kilometer am Stück durchlaufen wollen und halt Profisportler. Und die Spanne ist auch voll interessant, weil es eigentlich gar nicht die Spanne so groß ist, wie man meint. Weil es sind alles ja Menschen. Und das, ja, früher hat man sich vielleicht gedacht, ja, der kann nur nebenbei 10 Kilometer laufen. Das ist doch nicht mein Job, ich mache Leistungssport, aber dabei ist das fast spannender. Wie kann ich jemand was beibringen oder da helfen, dass er 10 Kilometer durchjoggen oder laufen kann?
Ist dir das am Anfang schwer gefallen, dieser Switch von, weil wenn du mit Leistungssportler arbeitest, ist ja ganz früh schon, also vorausgesetzt. Ja. Du weißt, okay, die die kennen mindestens das, oder ist ja eigentlich, ist ja Feintuning.
Ja, genau.
Und ja, wie ist da der Switch irgendwie schwer gefallen, dass du sagst, okay, schau mal her, du musst da wirklich schauen, du wo.
Ja.
Du hast zum Beispiel Leute, die fangen komplett bei Null an.
Ja, da musst du halt, also ist mir jetzt nicht unbedingt schwer gefallen, aber man muss sich schon damit erstmal früh auseinandersetzen und für eigentlich, ich sag jetzt mal, Ergebnis, oder man denkt dann, ja, der trainiert ja gar nichts. Aber für denjenigen, ist dann zweimal in der Woche laufen gehen mit Gehpausen, ist schon Training oder Frühtraining. Und da muss man halt schauen, hey, ja, das reicht für den. Sonst überfordert man halt da gleich mal jemand. Nur weil man sich denkt, hey, ich muss jetzt jemanden krassen Plan hinzimmern. So. Also das, da muss man sich schon ja umdenken. Und ja, also es hat, war schon ja ein Zeitaufwand einfach, dass man sich da hineinversetzt, und das ist ja ein gutes Training für einen Anfänger, was anders ist wie für einen Profi. Ja, so war das. Aber macht Spaß, und du hast halt natürlich krasse Erfolgserlebnisse mit Anfängern.
Hast du das Gefühl, dass da die Dankbarkeit größer ist?
Ja, viel größer, da habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Also der Unterschied zum Verband ist, die Leute kommen ja zu dir, weil sie mit dir Sport machen wollen. Mhm. Und im Verband, da bist du halt, egal ob die jemand mag oder nicht, jetzt mal hart gesagt. Und da, also ja, das war nicht mit das Schönste, was man so erlebt. Wenn jemand ein Erfolgserlebnis hat und der sich freut und der dann sagt, hey, danke, dass du mir geholfen hast. Und das macht auch den Job aus. Sollte eigentlich den Job im Verband auch ausmachen, aber das fällt halt manchmal, ist aber ja ganz ja, klar, dass das so ist. Ja.
Jetzt hast du ja ein bisschen was über das Training erzählt. Ja. Mich hat gerade so ein bisschen Thema Trainingsphilosophie und deine Arbeit mit Athleten generell so ein bisschen interessieren. Du hast jetzt auch gerade gesagt, von jemand, der 10 Kilometer laufen möchte am Stück bis hin zum Profisportler. Hast du eigentlich eine definierte Zielgruppe, oder geht es wirklich rein um das Gesamte, dass man sagt, hey, egal wer kommen möchte, aber Hauptsache wir machen nachhaltig, gesund irgendwie Sport? Oder hast du irgendwie Zielgruppen definiert?
Ja, also die Zielgruppe ist Ausdauersport, weil das kann ich halt, da bin ich der Meinung, dass ich da Experte bin. Aber die, also Leistungszielgruppe gibt es nicht. Also ich will für jeden da sein. Und du hast halt einfach, klar, du arbeitest im Sport, muss man schon immer auf Ziele hinarbeiten. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich will einfach fitter werden, und das ist jetzt für mich als Trainer erstmal nicht greifbar, aber dann kann man ja gemeinsam einfach Ziele finden. Tut sich ja derjenige, der trainieren will, leichter, wenn er ein Ziel hat. Aber so eine Zielgruppe, die sagt, hey, nur Profisportler am liebsten, sonst niemanden, das habe ich überhaupt nicht. Weil, also ich will das echt ja jedem einfach das Wissen weitergeben, und einem Profisportler kannst du ja oft mal nicht mehr viel Wissen vermitteln, weil er im besten Fall schon ganz viel weiß. Und wenn jemand neu dazukommt, also der jetzt mit Sport anfängt, dann kannst du dem wahnsinnig viel lernen, und das macht auch wahnsinnig viel Spaß einfach. Deswegen, also jeder, der zu mir kommen will, also ich freue mich über jeden, sagen wir so.
Ich finde das auch cool, was du gerade gesagt hast, das Thema, die Leute was lernen, weil es ist ja unglaublich viel, ja, Philosophie auf dem Markt, sage ich jetzt mal, wo du einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagst, wenn du jetzt mit dem Thema wirklich aktiv beschäftigst, dann denkst du ja oft, krass, wie sie die Menschen quasi mit Fleiß kaputt machen, so ungefähr. Und ich glaube, das ist das Kräftigste, was wir im Endeffekt ja machen können, ist Wissen vermitteln. Dass sie eben langfristig wissen, du schau her, jetzt weiß ich nicht, 3 Stunden am Stück Vollgas laufen hilft halt irgendwie vielleicht nicht so viel. oder, gell. Aber das ist ja ein Grund, warum du auch Leistungsdiagnostiken machst. By the way, echt cool. Also wir haben es ja beim Klienten von mir schon gemacht. Also hat uns brutal gut geholfen. Was findest jetzt du, warum Leistungsdiagnostik, und welche Parameter sind da für die immer wichtig?
Ja, also erstmal gibt ja die Leistungsdiagnostik einen Stand, ist, den du gerade in deiner sportlichen Leistungsfähigkeit oder in der physiologischen Leistungsfähigkeit hast. Sportliche Leistungsfähigkeit gehört ja da noch mehrere dazu, aber dass du einfach weißt, wie ist der Körper gerade aufgestellt, wie ist dein, also was ganz wichtig ist, für jeden ist jetzt, sag ich mal, der Fettstoffwechsel, damit du einfach deine Grundlage kennst und dadurch auch die Trainingsbereiche, dieses nächste, dass du einfach weißt, hey, in dem und dem Puls oder mit so und so viel Watt trainiere ich meine Grundlage. Weil das ist schon, wenn wir schon bei Wissen vermitteln sind, der größte Fehler, den es immer gibt, dass einfach schnell trainiert wird, weil es ja Spaß macht, weil man schneller vorwärts kommt.
Ja, oder weil da die Leute von außen sagen, du musst die auspowern, das.
Genau, dieses verbreitet, dass Training nur was bringt, wenn man sie halt auspowert, ist auch wichtig, halt ja, zum richtigen Zeitpunkt und richtig gesteuert. Ja, du kriegst halt raus, was sind die Menschen für Typen bei der Leistungsdiagnostik? Ist jetzt einer eher Sprinter oder ist er eher der Langdistanzler? Und du findest halt, oder sei es jemand, der anfängt mit Sport, du kannst ja verschiedene Diagnostik machen, das heißt für einen Profi oder für einen Anfänger. Du hast halt, je professioneller jemand ist, desto mehr Daten nimmst du dir. Und wenn du mit einem Anfänger arbeitest, nimmst du halt machst du mit Spiroergometrie nur den Metabolismus, findest du raus. Und da dort das richtige O zum Wenden. Man kann dann da natürlich sagen, hey, das ist cool, wir machen jetzt für jeden die höchste Diagnostik, die am meisten Geld kostet, bringt dem aber gar nichts. Und auch das, finde ich, macht es auch bei der Diagnostik aus, dass du das richtige Tool dem richtigen Menschen wieder oder Sportler untergibst. Also, ja, Fettstoffwechsel, dann die Schwellenleistung findest du raus, die Sauerstoffaufnahme und dann ist immer die Spannende, ja, wie nah ist die anaerobe Schwelle an der Maximalleistung dran, weil das ist oft aber ambitionierte Hobbysportler, so das Entscheidende. Es kommt eben, wenn man immer ein bisschen schnell trainiert, immer früh Richtung Schwelle, dann nähert sich die Schwelle immer der V2 Max, aber du kommst halt immer weiter, weil sich das dann gegenseitig blockiert. Und sowas, das sind eigentlich so die wichtigsten oder die Sachen, wo man am einfachsten herausfindet und wo man am einfachsten reagieren kann.
Cool. Also jedem, der Sport macht, kann man nur empfehlen, mal eine Leistungsdiagnostik zu machen.
Ja, das macht für jeden Sinn, egal ob er jetzt anfängt mit Sport oder nicht. Es gibt ja mittlerweile, was ja so ganz verbreitet ist, sind so FTP-Tests. Mhm. Sowas kann man selber machen, aber dann lernst du halt nie die Hintergründe von deiner Leistung kennen.
Ja, nur, dass du einen Wert hast.
Ja, klar, dann hast du einen Wert und du kannst da deine Trainingsbereiche davon ableiten, aber du lernst halt nicht, hey, ja, was finde ich noch raus, wie hoch oder wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich bei der und der Intensität, ist ja ganz wichtig, damit man nicht in Richtung Übertraining kommt, dass du halt einfach deine Speicher mal auffüllst, ist auch sehr verbreitet, dass man sagt, hey, unter dem Training, ich darf ja nichts essen, weil sonst bringt es mir ja nichts, aber ist halt eben genau falsch, du musst halt, wenn du Fette verbrennen willst, muss auch der Kohlenhydratspeicher voll sein, weil sonst geht gar nichts mehr und du darfst Muskelmasse verbrennen.
Das ist ja ganz lustig, ich sage das ganz viel Leute immer. Ich habe früher Einheiten gefahren, das kann ich auf alle Fälle nicht weitergeben, das macht keinen Sinn. Wir sind 6-7 Stunden Radl gefahren, nur mit Wasser. Und dann aber, also wer damit was anfangen kann, ich bin 1,74, damals habe ich wahrscheinlich irgendwie so 68 Kilo gehabt, irgendwie mit 230 Watt Durchschnitt. Also war eher so mittlere, obere Grundlage. Und das waren Jahre, da war ich ständig krank, ständig verletzt, wirklich gesundheitlich nicht auf dem Höhepunkt. Und das Verrückte war, wir haben das ja, ich habe dann irgendwann Trainer gewechselt. Und dann waren so die längsten Einheiten, die ich für Langdistanz-Triathlon gemacht habe, waren irgendwie so 3-4 Stunden auf dem Radl. Und dann halt alles mit teilweise bis zu 130 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde und sowas. Also am Anfang, wo ich mir gedacht habe, krass, jetzt wechselst du das einmal durch, gell, probierst das mal aus. Hey, du, ich habe eine Leistungsexplosion gehabt, gell, mir hat das Fett aber pfiffen, du. Also ich habe vorher, jetzt war ich irgendwie undefiniert ausgeschaut, nicht so, dass ich fett gewesen war, gell, aber das ist auf einmal, du, sind bei mir Muskeln gewachsen, wo ich mir gedacht habe, wie gibt's denn das, dass da ein Muskel ist, gell. Das hat sich schon alles brutal verändert. Und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, die eben, wo wir vorher gerade waren, gell, dieses Thema Wissensvermittlung. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man selbst, wenn man selbst im Sport war, dass man Erfahrungen weitergeben kann. Das ist ja bei dir jetzt genauso. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr kräftig, weil gerade, ich kann mir an unseren gemeinsamen Athleten erinnern, den wir da betreut haben, da kämen dann oft spezifische Fragen und du kannst es einmal anhand von einem eigenen Beispiel irgendwie erzählen und das ist halt, finde ich, massiv glaubwürdig.
Ja, halt authentisch, oder du weißt, um was du redest. Wenn man es selber mal erlebt hat, einfach. Und wenn du das auch als Trainer schon erlebt hast. Und es sind ja oft, ja, dann, was sich für jemanden kompliziert anhört, ist meistens ganz leicht erklärt, aber du musst halt wissen, was jetzt das Problem ist oder was die Frage war. Und das muss man halt verstehen und oft gemacht haben und viel Erfahrung haben, ist wie in jedem Job wahrscheinlich.
Ja. Jetzt haben wir ja am Anfang haben wir ja über den Triathlon am Tiersee geratscht.
Stimmt, ja.
Wie machst das denn du bei dir selber? Wie integrierst denn du noch Sport in deinen Alltag?
Also ich sehe, also Sport sehe ich mittlerweile als Spaß und als Ausgleich zum Alltag. Ich versuche schon manchmal, mir so gezielt einen Plan zu machen, aber ich versuche es eben, so wie es meine Sportler oder Athleten vermitteln, in den Alltag zu integrieren. Aber bei mir ist eigentlich die Spaßkomponente ganz vorn. Also ich mache jetzt, halt, wenn ich beim Tiersee-Triathlon mitmache, ich schaue dann schon auf mein, einfach aufs Pacing, dass ich mich nicht überziehe. Ich weiß ich mache regelmäßig selber bei mir Leistungsdiagnostik. Ja, weil wir immer gesagt haben, dass das ist eigentlich das Wichtigste, dass du, wenn du trainierst, und die Zeit ist ja knapp, ist ja bei jedem knapp, bei mir knapp, dass man halt dann richtig trainiert. Und dann baue ich mir halt meine Woche so zusammen und entscheide dann, hey, da kann ich das machen, da mache ich das und da mache ich das. Aber wie gesagt, ja, der Spaß einfach. Und auch wenn ich bei so einem Triathlon mitmache, ich will Spaß haben, deswegen mache ich da mit. Und will schon gut, natürlich bestmöglichst ins Ziel kommen, aber ich habe andere Ziele wie früher. Also ich weiß, wie gerade mein Fitnessstand ist und da aus dem, wo ich das Bestmögliche raushöre, und mir ist dann egal, welche Platzierung das am Ende rauskommt, weil ja, um das geht es aus meiner Sicht für mich persönlich nicht mehr.
Was machst jetzt du momentan so alles für Sportarten? Wo treibt es dich hin?
Ja, mich treibt es eigentlich schon immer ganz früh im Winter mit Skitouren, Ski. Ja, in die Berg. Das mache ich schon ja immer, und auch seitdem ich mit einem aktiven Sport aufgehört habe, ganz oft haben wir da ein paar eben Wettkämpfe mitgemacht. Aber da geht es auch ums Erlebnis hauptsächlich. Also wir spulen auch oft über 2.000, 3.000 Höhenmeter ab, ganz früh, aber auch geht es ums Erlebnis. Da schauen wir jetzt nicht, wie viele Höhenmeter machen wir in der Stunde, sondern einfach um draußen sein, Spaß haben mit Freunden. Also Skitouren gehen, klettern manchmal, dann wir waren ja schon auf höhere Berge unterwegs, zum Beispiel im Iran waren wir mal, der ist knapp 6.000 Meter hoch, da der höchste Berg. Dann natürlich im Winter auf die Langlaufski, im Sommer auf dem Rennradl, also ganz, alles eigentlich, was man bei uns so machen kann.
Schön.
Und einfach, ja, weil es halt einfach wahnsinnig viel Spaß macht, sich zu bewegen.
Ist das Sport dann auch was dir Energie gibt oder in gewisser Art und Weise so ein bisschen eine mentale Erholung ist? Also, was du gerade auch gesagt hast, so ein bisschen als Ausgleich zur Arbeit.
Also auf jeden Fall. Und das merkt man auch, als ich beim DSV ausgeschieden war, war das quasi der unfitteste Lebensabschnitt, den ich gehabt habe. Da hat dann gleich Sport eigentlich nicht mehr viel Spaß gemacht, weil es Bloggerei ist. Oder weil du dich halt, wenn du nicht fit bist, extrem anstrengen musst, um nur eine Stunde zum Laufen gehen, dann tut erstmal tagelang alles weh, kennt vielleicht jeder von sich selber. Und dann kommst du halt in so einen Teufelskreislauf rein, weil dann wärst du eigentlich immer noch unfitter. Und seitdem ich da raus bin, mache ich viel Sport, und dann ist es ja echt der Ausgleich, weil du kannst einfach raus, und wenn du Sport machst, denkst du eigentlich, wenn du nicht gezielt an was denken willst, denkst du eigentlich an nichts. Oder du hast da, wenn du mit Späßel zum Sport gehst, dann fallen dir die besten Ideen ein. Oder kannst philosophieren und denkst halt an nichts anderes wie das, was du da gerade machst.
Ja.
Oder über das, was du gerade redest. Oder man redet halt über gar nichts, und das ist auch super. Also da kannst du ganz bei dir sein, finde ich.
Weißt du, wo mir das so gegangen ist? Ich habe aufgehört mit dem Triathlon 2020, und was ich gesagt habe, immer, wenn ich aufhöre, möchte ich unbedingt mal wieder Eishockey spielen. Und dann habe ich das erste Jahr nicht gespielt, weil dann mit Selbstständigkeit und so weiter natürlich. Und das zweite Jahr habe ich dann angefangen, mal über den Winter Eishockey zu spielen. Und ich habe das ganz, ganz, ganz selten gehabt, dass ich, in dem Fall waren wir eine Stunde auf dem Eis, das ist verflogen wie ein paar Minuten. Und ich habe an nichts anders gedacht, an gar nichts. Du hast einen Haufen Gaudi gehabt. Ich gesagt, krass, also da habe ich tatsächlich auch nochmal den Sport in einer ganz anderen Weise wieder kennengelernt. Weil ich finde das dann schon einmal was anderes, wenn du jetzt mit einem Spätzle Rennradl fahren gehst oder so. Und im Vergleich dazu dann irgendwas, was du spielst, wenn so diese Spielerische wieder mit reinkommt. Das muss ich sagen, das war für mich auch sowas, was mir brutal, also den Sport oder ja, was mir nochmal so brutale Freude gegeben hat. Also so spielerische Geschichten wieder mit einzubauen ein bisschen.
Ja, das, wo vorher im Training keinen Platz hat.
Ja, genau.
Wo man sagt, hey, Verletzungsgefahr.
Ja, darfst du ja nicht wieder.
Genau. Das ist ja dann auch blöd. Ja, aber sowas, ja. Es macht einfach Spaß, bewegen zusammen, dann nur ein bisschen, wenn du Eishockey spielst, einen Wettkampf zu haben. Oder halt, es geht um was, in Anführungszeichen, das hat die Challenge dann wieder da drin.
Ja, macht schon Spaß, wenn du einen schönen Stil spielst.
Ja, klar.
wenn's dann Goalie mal wieder gescheit ausspielst. Ich schaue gerade zu unserem Alex, weil der war ab und zu mal Goalie bei uns. Er hat schon ein paar rausgefischt.
Er schaut nicht so begeistert.
Der Hexer. Ja, weil meistens hab ich's da schon sauber reingedruckt, gell? Nein, Gaudi, Spaß beiseite. Bin ja froh, wenn ich die Scheiben triff. Naja, cool. Jetzt hat, was mich noch interessieren hat, so Coaching-Highlights, ist irgendwas, was ein ganz prägnantes Ereignis, was da noch so im Kopf ist, was du sagst, jetzt egal aus welcher Zeit, ob es jetzt mit dem Verband war oder jetzt hat, in der Selbstständigkeit, was du sagst, das ist da brutal hängen geblieben?
Ja, also jetzt hat in der Selbstständigkeit, fällt mir gerade ein, also ist jemand, ja, zu mir kam er zur Leistungsdiagnostik und war eigentlich völlig im Übertraining. Hat man in der Diagnostik gesehen, da, also so die Maximalleistung war überhaupt nicht da, die Schwelle war ja fast die Maximalleistung und da konnte es immer ganz kurz sehen, dass halt da die Substanz dann fällt. Und ja, dem habe ich eine Trainingsempfehlung gegeben und der hat sich immer wieder gemeldet, dass es ihm total super geht. Und sowas, also das macht einfach. Ja, es ist schön, dass mir jemand helfen kann. So, das sind so die coolen Erlebnisse. Oder wenn ich habe ja zwei Athleten im Skibergsteigen, die im Weltcup starten, und da war ich letztes Jahr mal beim Weltcup und habe die Athletin eigentlich nur so ein, zwei total banale Tipps gegeben, die irgendwie vorher noch niemand gesehen hat, und danach ist es einfach viel besser gegangen. Das sind so Erfolgserlebnisse, so, wo man kleine Sachen sieht, die aber brutal viel bringen, die vielleicht vor dir noch keiner gesehen hat. Ja, also so Sachen, die machen dann ja schon ein bisschen dann, ja, stolz.
Super. Ja, und auch, da können wir ja gleich mal so einen Blick in die Zukunft errichten, wenn es jetzt das erste Mal olympisch heuer, nächstes Jahr, also 2026, ja. Skibergsteig. Ja. Sind deine Athleten da quasi dann auch mit dabei?
Ja, sie versuchen sich zu qualifizieren.
Also habt ihr intensive Zeit noch vor euch jetzt gerade?
Ja, da ist gerade sehr intensiv und du hast dann jetzt so viele Startplätze. Also eine Dame, ein Herr.
Ah, echt?
Beziehungsweise haben die, glaube ich, zwei Damen dürfen starten. Weil da gibt es ganz eine komplizierte Quotenregelung, weil sie nur, da gibt es nicht Startplätze pro Nation, sondern Startplätze für international, für alle. Also ich glaube, es dürfen nur 32 starten insgesamt aus alle Nationen, weil bei Olympia, da gibt es eine Gesamtathletenzahl von alle Sportarten, und wenn ein Sportart dazukommt, muss eine andere Sportart Startplätze abgeben. Also in dem Fall hat die nordische Kombination Plätze an Skibergsteigen abgeben müssen, und deswegen ist das ganz limitiert. Also das Schwierigste ist erstmal, dass man da überhaupt dabei ist. Da sind wir wieder beim Thema Druck vorher.
Aber wird das dann vom Verband aus vorgeben oder vom Olympischen Komitee dann? Also das
vom Olympischen Komitee.
Also wie viel, das heißt, du
starten dürfen.
Also genau, aber wenn jetzt der Athlet musste dann irgendeine bestimmte Platzierung im Weltcup erreichen, dass er starten darf, oder was ist da dann quasi die Vorgabe?
Ja, genau, also nach der Rangliste vom Weltcup ergeben sich die Startplätze, und wenn du, ich weiß jetzt nicht genau, Top 15 im Gesamtweltcup ist, kriegst du einen persönlichen Startplatz. Und von den größeren Nationen hat jede Nation einen Startplatz. Und deswegen gibt es dann zum Beispiel bei den Damen zwei deutsche Startplätze. Und dann ist ja der Sprint ist olympisch, das läuft ab wie ein Langlauf-Sprint. Und die haben ein Mixed-Event. Und fürs Mixed-Event ist quasi die großen Nationen gesetzt, und somit haben sie einen Startplatz sicher. Und das ist halt jetzt die Challenge, sich dafür zu qualifizieren und der beste Deutsche musst du sein, damit du da mitmachen darfst. Also es ist ja schwierig und es kann ja sein, wenn du gute Leistungen bringst, dass du gar nicht dabei bist. Ja. Aber ist jetzt gerade die heiße Phase.
Ja. So. Wann geht's da los?
Da geht es im Dezember los und da werden eigentlich schon die
Olympia dann ist eh nicht mehr weit.
Ausqualifiziert.
Ja. Krass. Ja, da wünsche ich auf alle Fälle ganz viel ein bisschen Glück.
Ja, genau, ja.
Aber ganz viel gut gesteuertes Training. Ja, und dann müssen wir vielleicht im Februar alle miteinander.
Wenn wir dabei waren.
Oder runterfahren.
Also ich bin dabei, ich habe mir schon eine Karte besorgt für den
Wettkampf. Wir betreuen auch eine Athletin, die hinfährt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir auch noch eine Karte kriegen oder sowas. Das erste Mal, wo wir bei Olympia dabei sind, da habe ich es nicht hingekriegt, dass wir runterfliegen. Aber mein Gott, schauen wir mal. Jetzt ist nicht so weit. Sonst müssen wir, ich wollte es gerade sagen, jetzt ist es nicht so weit, das ist ganz gut. Cool, du, wo siehst du die denn in so 5 bis 10 Jahren?
Ja, gute Frage. Also, das sieht mir eigentlich genau bei dem, was ich jetzt mache.
Schön.
Also halt vielleicht alles noch, dann ist vielleicht so der erste Aufbau abgeschlossen. Man probiert natürlich jetzt am Anfang viel aus, was funktioniert gut. Wir haben ein paar so halt Events geplant, wie klappt das? Also im Oktober mache ich ein Trailrunning-Camp in Garmisch und dann sieht man schon, wie läuft denn sowas. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sowas organisiere, sonst habe ich immer nur Camps für eben Nationalmannschaften organisiert. Da gibt es sicher auch wahrscheinlich schon Unterschiede, aber die sind wahrscheinlich gar nicht so groß, wie man denkt. Dass einfach da so eine gewisse Routine da ist in 5 bis 10 Jahren. Aber ich will schon nur das machen, was ich jetzt mache. Ja.
Wenn du Lust hast, hätte ich noch 3 schnelle Fragen zum Schluss.
Ja, klar.
Sehr gut. Was hättest du gern mehr im Leben?
Was kommt so ein Leben an? Auf Zeit. Also das ist mal das Wichtigste mittlerweile, Zeit. Also auf sich, also auch Freizeit oder Freizeit ist immer verpönt, einfach auf Zeit für sich haben, für Zeit für das zu haben, was man gern macht.
Cool.
Ja. Das ist, glaube ich,
das Wertvollste.
Ja. Ja.
Wie mehr hast du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Also ehrlicher Typ, der freundlich ist, der nett ist, der aber sagt, was er denkt, aber halt wertschätzend das Ganze rüberbringen kann. Und der einfach als ein netter, freudiger, ehrlicher Mensch.
Hört sich auf alle Fälle an einen guten Trainer an.
Ja, also. Ich hoffe, es klappt annähernd.
Ja. Und zu guter Letzt, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Zeit. Also eine gute Zeit gehabt haben. Das Wichtigste ist nicht, aus meiner Sicht, möglichst viel Geld verdienen, weil Geld ist, ich sag mal, endlich oder gibt jetzt mir persönlich nichts, sondern einfach die richtige oder schöne Zeiten mit netten Menschen zum Verbringen, Erlebnisse sammeln, sei es im Sport oder sei es in der Familie, einfach so die Momente sind das, was das Leben ausmacht, finde ich. Das ist jetzt,
Ich finde das ein super schönes Schlusswort. Das ist tatsächlich auch was mich die letzten Tage so ein bisschen wieder, ich darf jetzt nicht sagen, getroffen hat, aber das mit ein paar Klienten auch gehabt und dann habe ich also ein Lied gehört, wo es genau darum gegangen ist, dass halt wenn du immer nur her, schneller, weiter, was hast du denn davor? Außer, dass du selber einen Mord Stress machst, aber das Leben eigentlich nie genießen hast können.
Ja, das ist dann dir vorbei.
Voll. Und ich glaube, das ist auch so, dass man da schon irgendwo seine Ziele hat, aber trotzdem halt jetzt leben kann und eine Gaudi hat und das genießt und dass man da sein darf.
Ja, weil jetzt ist jetzt und
ja.
Jetzt ist es schneller vorbei, wie man denkt.
Das stimmt das. Allerdings, ja. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich brutal gefreut. Und wir können jetzt eigentlich dann gleich einmal einen Termin zur Leistungsdiagnostik ausmachen.
Perfekt.
Ich denke schon ganz oft drüber nach, ob ich mal wieder eine machen sollte, aber ich blog mich nicht mehr so gern.
Das kann schon dazu.
Ein bisschen. Top, passt. Also vielen, vielen Dank. Du damals an Druckt, gell, für deine Skibergsteiger.
Danke,
und,
danke.
Weil wir kriegen uns sowieso mit, was wir alles so tun.
Ja,
cool. Warst, danke, schön, dass du da warst.
Sag ja, danke.
Merci.
Bis dann, ciao.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.